Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Der Rattenfänger von Hameln, Robin Hood und das Märchen vom kalten Herz. Wer an diese Geschichten denkt, der kann sich ungefähr ausmalen, was in der Oper Schwanda, der Dudelsackpfeifer von Jaromir Weinberger, passiert. Um 1930 herum war das Stück ein Welterfolg, aber Jaromir Weinbergers Karriere wurde durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten beendet, sein Stück, das zu Deutsch Freude heißt, vergessen. Da ist es schon etwas Besonderes, wenn es einmal wieder das Licht der Bühne erblickt und der mit der magischen Kraft der Musik ausgestattete tschechische Superheld seinen Ritt durch die Operngeschichte vor Publikum unternimmt. Gestern Abend war es also soweit, am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Ulrike Gondorf hat die Vorstellung erlebt. Vielleicht zunächst noch ein paar Worte zu dem Komponisten. War Schwanda sein einziger Erfolg?
Ja, Schwanda war in diesem Ausmaß sein einziger Erfolg, sein erster auch, sein Durchbruch eigentlich, hat eine ganze Menge weitere Aufträge dann bekommen, aber dann lief ihm die Zeit weg, Sie haben es ja schon angesprochen, Jaromir Weinberger war jüdischer Herkunft, also nach 1933 konnte er in Deutschland und ein paar Jahre später dann auch in Österreich und der Tschechoslowakei nicht mehr aufgeführt werden, also in seinem Kernland. Bis dahin hatte seine Oper einen riesigen Siegeszug gemacht, man kann sich das kaum vorstellen. Sie ist damals in 17 Sprachen übersetzt worden. Sie hat in diesem ungefähr knappen Jahrzehnt, in dem sie gelebt hat, 2000 Aufführungen erreicht. Also ein wirklicher Hit, den er da gelandet hat. Es ist ihm nicht gelungen, daran anzuknüpfen. Er hat zwar im amerikanischen Exil die Nazizeit überlebt, aber er konnte nicht mehr wirklich Fuß fassen.
Und nun wollen wir natürlich auch gerne mal hören, wie die Musik klingt. Was macht Weinberger eigentlich so Besonderes?
Weinberger war Schüler von Max Reger. Er war also ein perfekter Handwerker, ein perfekter Kenner des Orchesters. Und er hat diese Kompetenz, diese handwerkliche Kompetenz in diese Oper hineingeholt und natürlich auch ganz stark seine eigene Herkunft, also die tschechische, die slawische Folklore, die spielt eine Riesenrolle. Und da so eine Märchengeschichte ist, wirkt sich das natürlich auch sehr passend aus. Also es ist viel Volksliedhaftes an dieser Oper. Zum Beispiel bei einer der schönsten Arien, die singt zwar der Räuber Babinski, aber dass er ein Räuber ist, das glaubt man gar nicht, wenn man ihn so sehnsüchtig und lyrisch und wunderschön singen hört, wie das hier in Gelsenkirchen. Das ist der Tenor Uwe Sticker, den wir jetzt hören können.
Ja, das war ein Eindruck von der Musik. Jetzt kommen wir nochmal zum Bühnenbild. Märchenhaft die Musik, märchenhaft auch das Bühnenbild.
Ja, Michel Dijkema hat das realisiert in Gelsenkirchen, ein niederländischer Regisseur und Bühnenbildner. Es ist also sozusagen ein Gesamtkunstwerk aus seiner Hand geworden. Und er setzt auf sehr viel Farbe, auf sehr viel Fantasie, auf eine Bilderbuch-Märchenerzählung auf der Bühne eigentlich. Er interpretiert nicht besonders tiefgehend, sondern eher ein bisschen klischeehaft das Verhältnis der Figuren. Da könnte man vielleicht noch mehr finden in dieser Oper. Aber er erzählt das sehr wirkungsvoll, diese Abenteuer Schwandas. Mit Hilfe seines magischen Dudelsacks kann er erst das gefrorene Herz der Eiskönigin wieder zum Schmelzen bringen, danach sogar den Teufel in der Hölle herausfordern. Und das alles macht er natürlich vor Dorota, seine große Liebe. Und vor allem dieser Höllenakt, das ist ein sehr starker, komödiantischer Akt Musiktheater, der sicher maßgeblich beigetragen hat zum Erfolg dieser Oper.
Wie war die musikalische Umsetzung, also sängerisch, wie war es?
Es war toll. Es wird hauptsächlich aus Kräften des hauseigenen Ensembles des Musiktheaters besetzt, mit der Ausnahme dieses Gastes Uwe Sticker, der die sehr anspruchsvolle Tenorpartie ganz wunderbar singt, mit einer leichten, freien Höhe. Also man hat so das Gefühl, da läuft sich schon einer langsam warm, vielleicht mal für einen Lohengrin. Aber seine Kollegen aus dem Gelsenkirchener Haus machen ihre Sache nicht weniger überzeugend. Und auch das Orchester, die Neue Philharmonie Westfalen, hier geleitet von dem Opernchef Giuliano Betta, Die haben auch einen großen Abend. Die können natürlich baden in dieser üppigen, opulenten, klangfarbenreichen und auch immer wieder so folkloristisch angetönten Musik, wo man natürlich an Dvorak denkt, manchmal auch an Leos Janacek. Es ist eine große symphonische Oper, ein wunderbares Festmahl fürs Orchester. Symphonische Oper kann man sogar wörtlich nehmen. Ich schätze, ein Viertel des Abends sind rein symphonische Teile, ausgedehnte Vor-, Zwischenspiele. Natürlich immer, wenn Schwander seinen Dudelsack spielt, dann hören wir diesen Dudelsack in Gestalt des ganzen vielstimmigen Orchesters.
Alles in allem also ein positives Urteil, höre ich. Kann man verstehen, warum das Stück so beliebt war damals?
Ja, gestern Abend konnte man sich ganz leicht wieder in diesen Moment hineinversetzen. Es war ein ganz außergewöhnlich lauter und anhaltender Erfolg. Hinter mir zum Beispiel saß eine Gruppe von Jugendlichen, also die man ja nicht so oft in der Oper trifft. Und die riefen in diesen Schlussapplaus hinein immer Zugabe, Zugabe. Also es ist fantastisch angekommen in Gelsenkirchen gestern.
Ulrike Gondorf sah Schwander, der Dudelsackpfeifer, eine Märchenoper von Jaromir Weinberger. Und wir bleiben noch im Ruhrgebiet. Der alte König ist tot, sein Mörder und Bruder Claudius sitzt jetzt auf dem Thron. Prinz Hamlet ist verzweifelt und zwingt sich zum Handeln. Shakespeare machte um das Jahr 1600 aus einer bekannten Legende die Geschichte einer bis heute faszinierenden Sinnsuche, in der sich Zerstörungslust, Idealismus und Verblendung blitzschnell abwechseln. Mit der Titelfigur schuf Shakespeare eine der faszinierendsten Rollen der europäischen Theatergeschichte. Für Johann Simons ist der Hamlet nach dem Othello im Jahr 1993 und König Lear vor 6 Jahren an den Münchner Kammerspielen seine dritte Shakespeare-Inszenierung. Dass mit Sandra Hüller nun eine Frau den Hamlet spielt, daraus möchte Simons kein großes Thema machen. Gab es ja schon andere Frauen vor ihr in dieser Rolle. Hüller selbst sagte zuletzt im Deutschlandfunk:
Ich glaube schon, dass gerade das Verhältnis mit der Mutter oder so sicherlich anders sich anfühlt, als wenn das ein Junge spielt oder ein Mann. Die Bereitschaft da auch zur Verbindung und zur Versöhnung oder sowas irgendwie vielleicht größer ist oder sowas. Das ist tatsächlich eine Untersuchung, die hier stattfindet und wir gucken mal, wohin wir damit kommen oder so. Und das heißt nicht, dass es da keinen Anspruch gibt und keine Aufregung oder sonst irgendwas, sondern ich bin mir wohl bewusst, was für ein Klopper das ist.
Der Klopper Hamlet, gespielt von Sandra Hüller. Das Stück gesehen hat Christoph Orem.
Claudius hat seinen Bruder, den alten König Hamlet, getötet und seine Witwe Gertrud geheiratet. Er ist der neue Machthaber. Am Hof wird kein großes Aufsehen um den verstorbenen Herrscher gemacht. Nur sein Sohn, der junge Prinz Hamlet, ist schier wahnsinnig vor Trauer. Hamlet wird gespielt von einer Frau, Sandra Hüller. Ein erster Hinweis darauf, dass es in der Inszenierung auch um eine Reflexion von Repräsentation und Identifikation im Theater geht. Zudem wird Johann Simons Ansatz deutlich, Schauspieler generell jenseits gängiger Klischees zu besetzen, um Diversität zu normalisieren. Zu Beginn, wenn Hamlet vom Geist seines Vaters heimgesucht wird, zeigt sich schon, dass Simons mit der Besetzung Sandra Hüllers als Hamlet alles richtig gemacht hat. In atemberaubender Weise lässt sie den Vater wie einen Dämon in ihre Glieder einfahren.
Ich will kein Mitleid. Ich bin deines Vaters Geist. Verdammt, zu brennen, zu sprechen und etwas aufzudecken und dir zu sagen, hör, hör, oh hör. Räche mich, wenn du mich geliebt hast. Räche den Mord, den gemeinen.
So besessen und wahnsinnig legt Hüller ihren Hamlet nur an, wenn sie furiengleich den Geist des Vaters verkörpert. Sie spielt ihn ansonsten eher zurückgenommen. Mit hängenden Schultern und wenigen Gesten steht sie isoliert in schwarz-grauer, unauffälliger Kleidung verloren auf der Bühne. Der junge Prinz erscheint als ein flehentlich Suchender, jemand, der den Racheauftrag zwar in sich trägt, aber vor allem ein gebrochener und einsamer Mensch auf Sinnsuche ist. Das Sein oder Nichtsein, die Frage, ob und warum man leben soll, steht im Zentrum der Inszenierung. Ein weiteres Verdienst von Sandra Hüller. Viele der so schwer zu sprechenden, weil so oft auf einer Bühne gesagten Sätze Hamlets kommen ihr leicht und frisch über die Lippen. Die Handlungsebene des Stücks greift die Inszenierung nur skizzenhaft auf. Die stark gekürzte Textfassung betont Hamlets Forderung, dass die Menschen um ihn herum ihre Masken abnehmen und ihm die Wahrheit sagen sollen. Etwa, wenn seine Freunde Gildenstern und Rosenkranz ihn als Spitzel seines Onkels besuchen, was er sehr wohl weiß.
Und seid ihr freiwillig hier? Kommt, kommt, redet mit mir, kommt, 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 redet. Was willst du hören?
Egal. Irgendwas. Ich weiß, das gute Königspaar hat euch geschickt.
Zu welchem Zweck?
Das frage ich euch, aber bei der Erinnerung an unsere Freundschaft seid bitte fair und offen mit mir, ob man euch geholt hat oder nicht.
Was sagst du?
Ich warte.
Selbst seine alten Freunde sind Teil der Intrige, Teil der Welt der Lüge. Sie können und wollen ihm gegenüber nicht ehrlich sein, isolieren ihn weiter. Oder, wie es in der Inszenierung an Göbel als Running Gag immer wieder herrlich lakonisch in die Handlung blurkt, er ist allein. Die Bühne von Johannes Schütz lässt den Schauspielern sehr viel Raum, stellt sie gleichsam nackt aus. Ein weißer Boden, die Wände der Bühne sind nicht verkleidet, man sieht das Gewerk. Darüber hängt eine Konstruktion an einem Gelenk. Auf der einen Seite ein leuchtender weißer Ball, auf der anderen Seite eine schwere kupferne Platte. Ein assoziationsreiches Gebilde im Gleichgewicht, das sich einer endgültigen Interpretation versagt, Bedeutungsräume öffnet. Die Schauspieler sitzen in der ersten Reihe der Publikumsränge, wenn sie in einer Szene nicht vorkommen, werden aber zunehmend auch als Zuschauer angespielt und reagieren. Sie gehen bisweilen aus der Rolle, sprechen mit ironischer Distanz zum Text, gehen dann wieder ganz in der Rolle auf. Das ist komplex und verlangt sowohl Publikum als auch Ensemble viel ab. Besonders Gina Haller mit ihrem sehr körperlichen und extrovertierten Spiel als Boschikos überschäumende Ophelia ist dabei zu erwähnen. Bernd Rademacher als alles gelangweilt abnickender Staatsrat Polonius sorgt für die heiteren Momente. Eine Stärke der Inszenierung ist es, dass bei aller morbider Düsterkeit, die den emotionalen Boden bildet, die vielen Witze und ironischen Anspielungen auch auf aktuelles Zeitgeschehen nicht fehl am Platze wirken. Trotz des in seiner Ideenfülle fast überdeterminierten Abends wird auf diese Weise die Inszenierung eines traditionsreichen Textes zu einem Stück guter Unterhaltung.
Christoph Orem erlebte Sandra Hüller in der Rolle des Hamlet in Bochum. Und noch einmal Theater. Lars von Triers Filmkunstwerk Melancholia kommt nun auf die Bühne der Münchner Kammerspiele. Felix Rothenhäusler hat diese apokalyptische Erzählung um Justine, die eigentlich in einer durchaus heilen Welt lebt, diese aber nicht ertragen kann, inszeniert. Von außen betrachtet läuft in Justines Leben alles bestens. Liebe, Karriere, Familie. Doch sie möchte ihre heile Welt am liebsten zerstört sehen. Erst als der Planet Melancholia auf die Erde zurast und eine Kollision unausweichlich scheint, kommt sie etwas mehr zur Ruhe. In der Aussicht des Endes also steckt bei von Trier offenbar auch die Möglichkeit, dass sich die Dinge noch einmal wenden. Vielleicht zum Besseren, Sven Rickliffs berichtet.
Der Planet Melancholia ist immer präsent. Zumindest im ersten Teil beherrscht eine Art sphärisches Grundgrummeln den nackten schwarzen Bühnenraum, in den hinein 12 Scheinwerfer wie einsame Planeten hineinhängen, während sich unter ihnen 6 Spieler ebenso einsam auf einer leicht erhöhten Spielebene wie Schachfiguren im Raum verteilen. Dass sie sich auf einer Spiegelfläche bewegen und damit in diesen Boden hinein verdoppeln, dass dies ihre Einsamkeit und das auf sich selbst zurückgeworfen sein vielleicht noch einmal größer und greifbarer macht, das jedoch kann man wohl nur aus dem Rang der Kammerspiele wirklich sehen, dem vorderen Parkett jedenfalls, das mit Blickkante zu dieser Spielfläche sitzt, erschließt sich dies gar nicht erst. Wie allerdings so vieles andere auch nicht in dieser Inszenierung von Felix Rothenhäusler, die von Beginn an aus ihrem Willen zur Kunstanstrengung keinen Hehl macht. Immerhin hat man sich mehr oder minder an die Storyline des Films von Lars von Trier gehalten und damit an die Geschichte von 2 Schwestern und ihrem sehr unterschiedlichen Umgang mit der in Gestalt des Planeten Melancholia heranrasenden Apokalypse. Während die eine, Claire, in ihrer vermeintlichen Normalität in ängstlicher Verdrängung verharrt, weitet sich die Depression von Justine zum tiefsichtigen Weltblick.
Ich höre wieder leise Tristan und Isolde. Ich stehe lange regungslos da und schaue in den Sternenhimmel. Weiter, tiefer, als es eigentlich menschenmöglich ist.
Da ist das Hochzeitsfest von Justine im kostbar entrückten Ambiente einer Eremitage, da ist ihre missratene Hochzeitsnacht und der Sex auf dem Golfplatz mit einem anderen, der gerade da ist, da sind die Männer, die nach und nach das Szenario verlassen, im eigenen Auto, per Mitfahrgelegenheit oder lieber gleich per Selbstmord. Und da ist schließlich die Hingabe an das unabänderliche Ende als ruhiges Ritual und Gemeinschaftserlebnis. Doch von all dem erfährt man in Felix Rothenhäuslers Münchner Melancholia-Version hauptsächlich aus Erzählung. Kaum einmal, dass es direkte Dialoge gibt, schon erzählt wieder eine der Personen die weitere Handlung aus der jeweiligen Ich-Perspektive. Zudem lässt der Regisseur in einem demonstrativen Frontaltheater zumeist direkt an der Rampe agieren, was wohl unmittelbaren Publikumskontakt suggerieren soll, die Spieler oft aber einfach nur ihres Potenzials beraubt. Einzig Julia Riedler weiß wirklich, aus dieser forcierten Unmittelbarkeit Funken zu schlagen, indem sie ihre Justine zwischen einem dunklen Grundrauschen und dem frechen Schalk einer krausen Nase changieren lässt.
Wenn du denkst, dass ich vor einem Planeten Angst habe, dann bist du wirklich dumm. Ich kehre ihr den Rücken zu und schließe die Augen. Die Erde ist schlecht. Niemand wird die Erde vermissen.
Wer Lars von Triers Melancholia einmal im Kino gesehen hat, weiß, wie Sätze wie diese einen noch lange begleitet haben und weiß, wie die opulente Schönheit dieser im Grunde nicht wirklich bedauerlichen Weltvernichtung sich tief ins Gedächtnis eingegraben hat. Dass dies wohl eher nicht sein Anliegen ist, macht Felix Rothenhäusler mit seiner spröden und vielfach einfach nur langatmig dahingehenden Theateradaption mehr als deutlich. Ob sich all das, was der im Programmheft philosophisch schweratmige Erklärungstext mühsam in sein Theater hineininterpretieren will, wirklich im Theater von Rothenhäusler finden lässt, sei getrost dem mäandernden Theaterwissenschaftler überlassen. Zu sehen ist es jedenfalls nicht. Bleibt der Schluss, wo im Angesicht der Apokalypse die vormals Vereinzelten nun im Cluster zusammenhocken. Am Ende ist Gemeinschaft immerhin.
Sven Rickleffs über Felix Rothenhäuslers Inszenierung von Melancholia an den Münchner Kammerspielen. Vor knapp 20 Jahren wurde auf dem damals gerade neu gegründeten Online-Marktplatz eBay eine Bananenkiste voller Fotografien angeboten. Ihr Urheber war ein gewisser Wolfgang Schulz, aber so richtig vorstellen konnte sich unter diesem Namen niemand etwas, bis Jahre später bei der Durchsicht der Bilder einem Bekannten ein Selbstporträt auffiel. Und offenbar handelte es sich um diesen Wolfgang Schulz, der gegen Ende der 70er Jahre die erste deutsche und einige Zeit auch höchst erfolgreiche Fotozeitschrift Fotografie ins Leben gerufen hatte. Das Blatt geriet nach seiner Einstellung 1985 zwar in Vergessenheit, doch Reinhard Matz, Steffen Siegel und Bernhard Stiegler bargen es nach ihrer Entdeckung wieder aus den Archiven und hoben damit einen wahren Schatz aus jener bislang kaum erforschten Zeit der frühen 80er Jahre, als die Fotografie in Deutschland Kunst zu werden begann. Dieser Schatz ist jetzt zusammen mit eigenen Fotografien von Wolfgang Schulz im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ausgestellt und Carsten Probst hat ihn sich genauer angeschaut.
Nüchterne Dokumentarfotografie war die Sache von Wolfgang Schulz offenkundig nicht. In den späten 60er Jahren hatte er zum Beispiel die Hippie-Bewegung mit herausragenden Farbfotografien begleitet, die ihre Präzision nicht aus kühler Distanznahme gewinnen, sondern vor Lebensgefühl nur so sprühen. Vom unbändigen Drang, sich fotografisch immer neu auszuprobieren, zeugen auch seine vor wenigen Jahren eher zufällig wieder aufgefundenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die jetzt in der Hamburger Ausstellung zu sehen sind, wie auch sein Projekt der Zeitschrift Fotografie, mit der Schulz erstmalig der Fotokunst ein publikumswirksames Forum in Deutschland geben wollte.
Also sagen wir es offen, da spielten auch Drogen und Sex, Drugs and Rock'n'Roll eine Rolle. Aber mit seiner Zeitschrift wollte er schon auf jeden Fall Kunst betreiben und aber auch auffallen, ein bisschen provozieren.
Sagt Reinhard Matz, selbst Fotograf und Kollege von Wolfgang Schulz. Er hat maßgeblich zur Wiederentdeckung von Zeitschrift- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen Schulzes beigetragen und die Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe mit Esther Rülfs, Steffen Siegel und Bernhard Stiegler kuratiert. Anders als dem seinerzeit bereits einflussreichen Berliner Fotografen Michael Schmidt und seiner Werkstatt für Fotografie ging es Wolfgang Schulz mit seiner Zeitschrift ganz klar um Breitenwirkung. Die Titel greifen oft Themen des damaligen Lebensgefühls zusammen mit einem Interesse für das Nicht-Etablierte und scheinbar Abseitige auf. Körperinszenierung, Erotik mit meist weiblichen Aktmodellen, junge Liebe, Natur und Landschaft, Subkultur oder Street Photography.
Im deutschen Rahmen und auch für die deutsche Fotoszene, die sich damals entwickelte, war das richtige Blatt zur richtigen Zeit.
Die Documenta von 1977, auf der erstmals Fotografie und Film als künstlerische Medien breit vorgestellt wurden, hatte wohl den Anstoß zur Gründung der Zeitschrift gegeben. Fotografie sollte aus der journalistischen Ecke, in der man sie in Deutschland bis dahin gesehen hatte, herausgeholt werden. Fotografinnen und Fotografen, die Wolfgang Schulz vorstellte, sind nun in der Ausstellung mit Exponaten aus dem Bestand des Museums für Kunst und Gewerbe vertreten, darunter Hans-Christian Adam, Dörte Eisfeld, André Gelbke, Heinrich Riebeseel, Wilhelm Schürmann oder Petra Wittmar. Besonders eindrucksvoll, wenn auch nicht ganz jugendfrei, ist Miron Sauveniers umfassende Fotoserie über die SM-, Queer- und transsexuellen Szene in New York von 1983. Auch Angela Neukes Bericht von der Beerdigung der RAF-Mitglieder Bader, Enslin und Raspe war damals nicht ganz unumstritten. Aber wodurch wurde Fotografie nun damals zur Kunst? Was waren die Kriterien, die die Zeitschrift einführte? Reinhard Matz.
Ja, ich karikiere das manchmal auch so ein bisschen dahingehend. Es kommt darauf an, wo man seine Bilder zeigt oder wo man ausgebildet wurde. Wenn man an der Kunstakademie ausgebildet wurde und dokumentarische Fotografie betreibt, dann ist das Kunst. Aber wenn man an der Fachhochschule war und in einer Fotogalerie ausstellt, dann ist das vielleicht Autorenfotografie. Ja, da gibt es ganz feine Unterschiede, die meinerseits nicht alle berechtigt sind.
Die Hamburger Ausstellung gewährt nicht nur Einblicke in wichtige fotografische Karrieren der 80er Jahre, die heute teilweise vergessen sind. Sie zeigt vor allem, die Geburt der Fotografie als Kunst erfolgte in Westdeutschland aus dem Geist der Antikultur. Auch das aus heutiger Sicht fast vergessen.
Carsten Probst über eine Ausstellung zur deutschen Fotoszene in Hamburg. Der Iflandring wird von männlichen Schauspielern an einen jeweiligen Nachfolger weitergegeben und gilt als wichtige Auszeichnung im deutschsprachigen Theater. Rund 4 Monate nach dem Tod von Bruno Ganz, dem letzten Träger des Ringes, bekommt ihn nun der deutsche Schauspieler Jens Harzer. Andrea Beer berichtet vom Festakt im Wiener Burgtheater.
Schwarzer Anzug, schwarzes T-Shirt. Nach der Ehrung sitzt Jens Harzer am Bühnenrand im dezent beleuchteten Saal des rotsamtenen Burgtheaters. Nach dem ganzen Iflandrummel hat Harzer vor allem Lust auf seinen Schauspieleralltag.
Jetzt kann man sich wieder auf andere Sachen endlich konzentrieren. Es ist schön, aber auch mehr nicht. Es ist gut, dass es so lief, wie es lief, dass die Freunde da waren, die Menschen, die was gesagt haben, die mir wichtig waren, dass es eine bescheidene Veranstaltung war und jetzt reicht's.
Anstelle einer Dankesrede las Harzer einen literarischen Text. Unverhofftes Wiedersehen von Johann Peter Hebel.
In Falun in Schweden küsste vor guten 50 Jahren und mehr.
Den Iflandring übergab Alexander Schallenberg, brandneuer Außenminister der österreichischen Übergangsregierung und für Kunst und Kultur zuständig.
Sehr geehrter Herr Harzer, ich glaube, wir beide haben heute etwas gemeinsam. Wir haben nicht erwartet, dass wir hier auf der Bühne stehen werden.
Der Iflandring geht an den würdigsten Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Dem 47-jährigen Jens Harzer wurde er von Bruno Ganz zugedacht, der vor 4 Monaten starb. Der Iflandring sei kein Geschenk und keine Erbschaft, so die scheidende Direktorin des Burgtheaters Karin Bergmann. Bruno Ganz und alle vor ihm hätten den aus ihrer Sicht würdigsten Ringträger frei und geheim bestimmt.
Nur als geheimes Vermächtnis ist eine solche Wahl denkbar. Unbeeinflusst von Feuilleton, öffentlicher Meinung und Kollegenschaft, aber von Herzen subjektiv und begeistert.
Der würdigste sein. Mit solchen Begriffen kann Jens Harzer nichts anfangen.
Das Schauspiel hat ja nichts Repräsentatives mehr. Also jedenfalls außerhalb vom Burgtheater, vielleicht ist es hier noch so. Aber mit würdig begnadet, das muss man von sich weghalten.
Der 47-jährige Schauspieler ist seit 2009 am Hamburger Thalia Theater, spielte bei den Münchner Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel, aber auch im Tatort mit. Er beeindruckte nicht nur Bruno Ganz, sondern die Fachwelt und das Theaterpublikum gleichermaßen. Jens Harzer arbeitet mit namhaften Regisseuren wie Luc Bondy, Dieter Dorn, Leander Hausmann, Herbert Achternbusch und Johann Simon.
All die regelmäßigen Scheitel, wo sind nur die schönen Unregelmäßigen geblieben?
Im rappelvollen Burgtheater gab es eine Auswahl seiner Schauspielkunst. Etwa als Erzähler in Immer noch Sturm von Peter Handke im Jahr 2011.
Es herrscht weiter Sturm. Es ist immer noch Sturm. Es herrscht immer noch Sturm.
Immer noch Sturm spielt in der Nazizeit und ist biografisch angelegt. Als Hauptredner ging Peter Handke so darauf ein.
In dem Moment, als ich Jens Harzer diese, auch im guten Sinn, Tirade, dieses Gebet, diesen Psalm fast schreien hörte, kam es zu demselben Wir-Erlebnis, wie es nie im Kino passieren kann, auch nie in einem Liederabend, nie in einem Konzert, eben nur im Theater der Fall sein kann. Und das ist das Große an der Schauspielkunst, am Theater überhaupt.
Er wolle über sein Verhältnis zu Schauspielern reden, so Peter Handke. Handke zitierte den französischen Philosophen Diderot. Dieser fand, Schauspieler sollten nicht mit dem Gefühl spielen, sondern mit dem Verstand und der Vernunft. Handke widersprach. Das Gefühl sei das Erste, die Vernunft gliedere und bringe das Gefühl in Folge. Bei der Schauspielkunst werde durch Flüchtigkeit Dauer erzeugt und das Geheimnis des Spiels werde niemand jemals definieren können.
Es gibt keinen begnadeten Sänger, es gibt keinen begnadeten Bildhauer, aber es gibt den begnadeten Schauspieler.
Ich fand das schön. Ich finde immer beim Handke schön, dass das so ein tastendes Denken ist. Dieses tastende Denken war doch schön und dass es eben nicht nur um Verstand, sondern um Gefühl geht. Ich finde schön, dass der gekommen ist.
Eine belastende Verantwortung sieht Jens Harzer in dem Iflandring nicht. Mit oder ohne Ring. Er hätte seine Arbeit genauso weitergemacht. Und ja, eine Frau als Iflandringträgerin könne er sich vorstellen. Er werde schon alles lösen, so Jens Harzer über den Ring.
Keine Ahnung, was mit dem passiert. Jetzt ist er erstmal in der Handtasche meiner Frau.
Der deutsche Schauspieler Jens Harzer bekommt den Iflandring. Andrea Beer war das. Und nun folgen die Kulturnachrichten, heute von Antje Allroggen.
Wilhelm Holzbauer wurde zwar in Salzburg geboren, am 3. September 1930, wurde aber später zu einem bedeutenden Architekten für Wien. Dort war er Mitglied der legendären österreichischen Arbeitsgruppe 4, gegründet 1950 von 4 damaligen Architekturstudenten. Die 4 hatten die Gruppe gegründet, um schon als Studenten an Wettbewerben teilnehmen zu können. Kurz darauf wurde ihr Atelier zu einem bedeutenden Ort für die Wiener Kunst- und Kulturszene. Viele Entwürfe aus dieser Zeit bleiben unverwirklicht und sind Versuche, den unsozialen Wohnungsbau sozialer zu machen. Später gestaltete Holzbauer für die Salzburger Festspiele das 2006 eröffnete Haus für Mozart, in Amsterdam das Musiktheater und das Festspielhaus in Baden-Baden. Er verantwortete 2001 den Umbau des Wiener Gasometers zu Wohnungen, eine damals noch etwas ungewöhnliche Zweckentfremdung, die aus einem Industriebau einen exklusiven Ort für ein junges, urbanes Publikum machte. Über das Projekt sagte Wilhelm Holzbauer damals:
Das hat einfach damit zu tun, dass Leute wünschen, in einem Gebäudekomplex zu wohnen, der einmalig ist. Gasometer ist ein Begriff, es ist ein erster Versuch, aus einem Industriegebäude eine derart starke Veränderung der Funktion zu machen, von einem Behälter für Gas in einen Behälter für Menschen, wenn man so will. Und das ist natürlich die Einmaligkeit dieses Experiments.
Der österreichische Standard adelte ihn heute zu einem der mächtigsten Architekten der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Von 1977 bis 1998 lehrte er an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Und sozusagen nebenbei führte der Architekt von 1979 bis 1989 noch ein kleines Restaurant, das schnell zum ersten Haubenrestaurant Wiens avancierte. Erst vor einem Jahr ging er sozusagen in Rente und teilte mit, er würde sich fortan nur noch seinen anderen Leidenschaften hingeben, den Büchern, der Musik und dem Whisky. Wie heute bekannt wurde, ist Wilhelm Holzbauer am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Die allererste bekannte Zeichnung Paul Gauguins ist heute in Frankreich auf dem Schloss d'Artigny in Montbazon für 80.000 Euro versteigert worden. Unterschrieben hat der Künstler das Bild mit Gauguin P. 2. Juli 1865. Auf dem Bild zu sehen ist ein Chalet in der Schweiz. Als Gauguin das Bild malte, hatte er gerade erfahren, dass er den Concours der École Navale in Orléans nicht geschafft hatte. Und das war ja ganz gut so.
In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten geht es um den Stromausfall in Argentinien und Uruguay, aber auch um den Fall Lübcke, der offensichtlich gelöst wurde. Hier im Studio war Katja Lückert.
Guten Abend.